Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Bei den Ostergottesdiensten fanden die Kirchen ein offenes Ohr bei der Politik. Sie hätten ja ein durchdachtes Hygienekonzept, so beispielsweise der Bundesinnenminister, da könne trotz Corona-Pandemie ruhig ein Präsenzgottesdienst stattfinden. Viele Wirtschaftsverbände verweisen schon seit Monaten auf ein durchdachtes Hygienekonzept, finden bei der Politik aber kein Gehör. Ob sich daran heute was geändert hat beim Treffen des Bundeswirtschaftsministers mit Vertretern vieler Wirtschaftsverbände, mehr dazu gleich. Außerdem im Programm unter anderem der Blick auf die Lage im Maschinenbau. Und auch heute folgt ein weiterer Teil unserer Serie derzeit über künstliche Intelligenz. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Vor der nächsten Gesprächsrunde zwischen Bund und Ländern über Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fand heute eine Gesprächsrunde zwischen Wirtschaftsvertretern und dem Bundeswirtschaftsminister statt. Ob der Zeitpunkt gut gewählt war, sei mal dahingestellt. Der Gesprächsbedarf jedenfalls war groß. Mehr dazu von Theo Gers.
Pünktlich um 8 Uhr hatte am Morgen der Wirtschaftsgipfel mit der ersten von zwei Videokonferenzen begonnen. Kurz nach Mittag begann die zweite. Dies schlicht deshalb, weil deutlich mehr Verbände als beim letzten Mal ihre Nöte bei Peter Altmaier abladen wollten. Ein Thema, die drohende Testpflicht für Unternehmen. Endgültig vom Tisch ist sie noch nicht, denn allein entscheiden kann der Wirtschaftsminister das auch nicht. Darüber dürfte auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz bei Angela Merkel beraten werden. Bis dahin will das Arbeitsministerium verlässliche Daten liefern, wie häufig tatsächlich in den Betrieben getestet wird. Aber in ihrer Ablehnung einer Testpflicht hat die Wirtschaft den Wirtschaftsminister an ihrer Seite, berichtete nach der ersten Runde bei NTV Reinhold von Eben-Worlé, der für die Familienunternehmen dabei war.
Wir haben sehr konkret mit dem Minister ab 8 Uhr gesprochen und konnten vor allen Dingen die Frage der Testpflicht sehr ausführlich diskutieren. Ich denke, die Testpflicht ist vom Tisch, weil der Bund kann gar nicht kontrollieren, welches Unternehmen testet und welches nicht.
Altmaier weiß, wenn eine Testpflicht verordnet würde, müsste ihre Einhaltung hinterher auch kontrolliert werden. Und das wäre nicht das einzige Problem, betont auch Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands HDE, gegenüber dem Deutschlandfunk. Testkits sind immer noch Mangelware.
In der Tat kann es nicht richtig sein, jetzt eine Testpflicht für alle Betriebe in Deutschland zu verhängen, weil es in der Tat bisher auch Schwierigkeiten auf den Beschaffungsmärkten gab. Aber auch aus Sicht des Einzelhandels, 200.000 Unternehmen des Einzelhandels sind momentan zwangsgeschlossen. Da eine Testpflicht zu verhängen, wäre absurd. Und im Lebensmitteleinzelhandel testen wir schon seit langem, um die Lieferketten auf aufrecht zu erhalten. Das heißt, die Wirtschaft macht momentan alles, auch in eigener Kraft, um diese Pandemie einzudämmen. Insofern wäre eine Testpflicht insofern obsolet.
Peter Altmaier betonte nach dem Treffen allerdings auch, wie wichtig neben dem Impfen das Testen ist. Beides, Testen und Impfen, sei entscheidend, damit es auch für die Wirtschaft wieder insgesamt bergauf gehen könne. Durch verstärktes Testen könnten Infektionen früher und öfter erkannt und weitere Übertragungen verhindert werden. Während Altmaier von einem konstruktiven Austausch sprach, wirkte Stefan Gent vom Einzelhandelsverband enttäuscht. Schließlich hatte er vor dem Treffen eine Öffnungsperspektive für den Einzelhandel angemahnt, der neben der Gastronomie, dem Freizeit- und dem Veranstaltungs- und Messebereich am stärksten vom Lockdown getroffen ist. Doch da konnte Altmaier nichts in Aussicht stellen. Die Infektionszahlen geben das nicht her. Stefan Gent.
Im heutigen Austausch im Wirtschaftsgipfel mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier haben wir deutlich nochmal gemacht, dass wir eine Öffnungsperspektive brauchen. Wir brauchen in der Tat das Licht am Ende des Tunnels. Leider kam da heute kein Aspekt heraus, beziehungsweise auch kein Signal, sondern es war mehr ein Austausch zur aktuellen Lage. Es hängt vor allen Dingen natürlich jetzt davon ab, welche weiteren Beschlüsse in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin getroffen werden. Insofern haben wir heute diese Perspektive leider nicht bekommen.
Und damit dürfte sich an der existenzbedrohenden Lage vieler Einzelhändler zumindest kurzfristig nichts ändern. Vor allem dann nicht, wenn am Montag voraussichtlich der Brücken-Lockdown beschlossen werden sollte, für den auch die Kanzlerin große Sympathie hat.
Theo Gers über die Gesprächsrunde des Bundeswirtschaftsministers mit Vertretern vieler Wirtschaftsverbände. In dieser Woche beschäftigen wir uns in den Wirtschaftssendungen mit der künstlichen Intelligenz, einem Technologiebereich, der weltweit immer mehr gefördert wird. China beispielsweise will diese Branche sogar als Schlüsselbereich der Wirtschaft auf- und ausbauen. Wir schauen im heutigen Teil der Serie auf den deutschen Mittelstand. Laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom haben bisher nur 6% der deutschen Mittelständler Geld in die Hand genommen, um künstliche Intelligenz einzusetzen. Dabei kann diese Technologie auch kleineren Unternehmen Unternehmen helfen, Prozesse einfacher als bisher zu gestalten. In Nordrhein-Westfalen baut das Bundesland deshalb ein Netzwerk auf, um angewandte künstliche Intelligenz zu fördern und bekannt zu machen. Dadurch soll das Know-how aus der Spitzenforschung schneller seinen Weg in die Wirtschaft finden, Vivien Leue berichtet.
Die Uniklinik Essen ist ein Vorreiter in Sachen Smart Hospital, also dem Einsatz künstlicher Intelligenz in Verwaltung, Behandlung und Diagnostik. Der Grundstein hierfür wurde schon vor mehr als 20 Jahren gelegt, als das sogenannte PAC-System CT und andere Radiologiebilder digitalisierte. Anke Diehl erinnert sich noch gut daran,
dass man nicht wie früher Röntgenfilme ausgedruckt hat und die durch die Gegend getragen hat, sondern dass man wirklich diese Aufnahmen digital vorliegen hatte.
Damals arbeitete die Ärztin noch selbst in der Radiologie. Heute ist sie
Chief Transformation Officer von der Universitätsmedizin Essen. Das ist die Leitung der Stabsstelle Digitale Transformation. Da ist es einfach meine Aufgabe, diesen Wandel in allen Bereichen voranzubringen.
An der Uniklinik Essen finden sich etliche Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Neben der elektronischen Patientenakte, die zum Beispiel einen schnellen Informationsaustausch zwischen Abteilungen und Ärzten ermöglicht, helfen KI-Systeme, Tumore oder seltene Krankheiten zu erkennen. Doch obwohl der Wandel hier schon im vollen Gange scheint, ist Deutschland im internationalen Vergleich beim Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz noch nicht allzu weit gekommen, sagt Anke Diehl.
Da haben wir in Deutschland tatsächlich noch einen gigantischen Aufholbedarf, darüber aufzuklären und dann auch Dinge zu ermöglichen, weil wir haben extrem gute Daten. Das heißt, wenn wir in der Lage wären, mehr und besser diese Daten zu nutzen und miteinander zu verknüpfen, dann könnten wir auch schon viel weiter sein. Und unsere für internationalen und europäischen Nachbarn, die machen uns das ein bisschen vor.
Um hier voranzukommen, braucht es nicht nur moderne Datenschutzgesetze, sondern auch Vernetzung und Aufklärung. Das Wissen über KI-Systeme und ihre Anwendungsmöglichkeiten, über Vor- und Nachteile muss von den großen Unternehmen und Forschungsinstituten wie der Uniklinik Essen hinunter zum Mittelstand und den Bürgern.
Man muss es entmystifizieren, man muss wirklich erklären, was mache ich denn damit, was ist Sinn und Zweck dahinter, um auch ein bisschen die Angst zu nehmen.
Unterstützt wird sie dabei vom Land NRW, konkret von der Kompetenzplattform Künstliche Intelligenz Nordrhein-Westfalen, kurz KI-NRW. Sie wurde vor gut 2 Jahren ins Leben gerufen, um die Vernetzung zwischen Forschung und Wirtschaft voranzutreiben, erklärt Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.
Das ist ganz zentral, dass wir versuchen, die Möglichkeiten, die die KI bietet, gerade auch für den Mittelstand besser erfahrbar zu machen und auch niederschwellige Angebote des Technologietransfers zu machen. Und der Mittelstand mag es eigentlich gerne, wenn das also möglichst persönlich ist, kurze Wege sind, dass es für ihn auch wirklich technisch auch umsetzbar ist und auch noch bezahlbar bleibt.
Die Plattform bietet Ansprechpartner, informiert über Veranstaltungen und Schulungen und fördert Leuchtturmprojekte in Millionenhöhe. Neben der Uniklinik Essen ist auch das Projekt Bergisch Smart Mobility dabei. Hier steht die Mobilität von morgen im Mittelpunkt. Wie werden Fahrzeuge vernetzt oder das Verkehrssystem intelligent gesteuert? Mit eingebunden sind neben Forschungseinrichtungen auch kleinere Unternehmen. Anke Diehl von der Uniklinik Essen erklärt, dass vor allem die Förderung der Spitzencluster eine sonst so kosten- und zeitintensive Vernetzung zwischen Forschung und Wirtschaft möglich macht.
Ein Teil eben von dieser Förderung ist, dass wir Workshops wie auch Startup-Pitches oder Hackathons, also Neudeutsch, praktisch kleine Wettbewerbe mit kleineren jungen Firmen durchführen, um dann eben deren innovative Ideen auch zu integrieren.
Außerdem baut die Uniklinik Essen gerade einen Showroom auf. Dort will sie für Bürger und Bürgerinnen wie auch interessierte Firmen begreifbar machen, was künstliche Intelligenz alles kann. Das sei ein Schlüssel für den Erfolg von KI, die Gesellschaft mitzunehmen, sagt NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart.
Wir können es ja in der Gesellschaft nur gemeinsam auch weiterentwickeln, müssen die Bürger und Bürger mitnehmen. Das schätzen die Wissenschaftler sehr, weil sie auch wissen, dass das letztlich dauerhaft entscheidend sein wird.
Noch sind manche BürgerInnen zögerlich und auch der Mittelstand zurückhaltend, was den Einsatz von KI anbelangt. Der Wirtschaftsminister aber hofft, mit der Kompetenzplattform und der zunehmenden Vernetzung einen weiteren Grundstein gelegt zu haben, um die Verbreitung von KI jetzt wirklich voranzutreiben.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Mittelstand, Vivien Leue berichtete. Und morgen wird die Serie dann fortgesetzt in der Sendung Wirtschaft am Mittag ab 13.35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und hier geht es dann um die Start-up-Förderung in diesem Bereich. Sie geben Einblicke in das Konjunkturgeschehen, die Häfen, ob der Wirtschaftsmotor brummt oder stottert. Das zeigt sich deutlich am Containerumsatz, so auch im Hamburger Hafen. Wie ist dort die aktuelle Lage und vor welchen Herausforderungen steht der für die Region wichtige Arbeitgeber? Unter anderem diesen Fragen ist unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder nachgegangen.
Verglichen mit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 fallen die Rückgänge im Hafenumschlag durch die Corona-Pandemie moderat aus. Unterm Strich wurden im letzten Jahr immer noch rund 8,6 Millionen Container in Hamburg umgeschlagen, 600.000 weniger als im Vorjahr. Dass der Einbruch weniger heftig ausfiel als gedacht, lag unter anderem am unerwartet schnellen Hochfahren der Fabriken in Fernost nach dem ersten Lockdown, an der Erholung der Weltwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte, sagt Jan Ninnemann von der Hamburger Firma HTC Consulting.
Insgesamt zeigt sich so ab dem vierten Quartal 2020 auf den Logistikmärkten ein totaler Boom, der einfach getrieben ist durch die deutlich angezogene Nachfrage in Deutschland, eben Nachfrage nach Konsumgütern, aber auch Nachfrage nach sonstigen Importprodukten, aber auch durch eine robuste Industrie in Deutschland, die eigentlich relativ gute Exportzahlen dann auch hingelegt hat im letzten Quartal. Und man sieht, dass sich dieser Effekt zum einen auf die Häfen durchschlägt, aber auch auf die großen Linienreedereien.
Zu diesen Reedereien gehört auch Hapag-Lloyd mit Sitz in Hamburg. Heute verkündete Reedereichef Rolf Haben Jansen, das Unternehmen konnte sein operatives Ergebnis um 62% auf 1,3 Milliarden Euro steigern. Der Nettogewinn hat sich verdreifacht. Sorgen müssen sich also vor allem die Umschlagbetriebe machen, sagt Hafenexperte Jan Ninnemann mit Blick auf die Konkurrenz in den niederländischen Häfen.
Wenn man sich die Top 4 Containerhäfen in Europa anschaut, sieht man, dass Hamburg den stärksten Einbruch zu verzeichnen gehabt hat. -8% im Jahr 2020, Bremen nur um die -2%, Rotterdam auch -2, -3%, Gewinner war Antwerpen mit +1%.
Und das, so Ninnemann, habe mehrere Gründe. An den Umschlagterminals in niederländischen Häfen und Bremerhaven sind zum Teil Reedereien beteiligt und die haben ein Interesse an der Auslastung der eigenen Infrastruktur. Dazu kämen hohe Umschlagkosten an Hamburger Containerterminals und eine niedrigere Produktivität.
Man muss sagen, die deutschen Seehäfen sind im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Westen weniger produktiv und teurer.
Beim größten Hamburger Terminalbetreiber, der Hala, soll nun gegengesteuert werden durch mehr Automatisierung und weniger Beschäftigte. Natale Fontana bei der Gewerkschaft Verdi, zuständig für die Bereiche Häfen und Schifffahrt, zeigt zumindest Verständnis für die Pläne des Terminalbetreibers.
Die Richtung wird schon Richtung Automatisierung sein. Mal gucken, wie das dann vonstatten geht. Das muss wahrscheinlich sein, aber es muss mit uns geschehen und man kann ja auch nochmal gucken, wie man die Menschen dazu mitnimmt. Ob man versucht, sie vernünftig auszubilden, neue Jobs schafft, das kann man ja alles machen.
Dass es in Zukunft zu Arbeitskämpfen mit der gut organisierten und überwiegend sehr gut bezahlten Belegschaft kommt, will das Unternehmen auf jeden Fall vermeiden. Aktuell bereiten sich die Hafenarbeiterinnen und Arbeiter an den Hamburger Terminals erst einmal auf ungewöhnlich viele Schiffsanläufe vor. In den kommenden Tagen und Wochen werden die vielen hundert Schiffe, die durch den Stau im Suezkanal eine Zwangspause einlegen mussten, in den europäischen Häfen erwartet. Das Hamburger Hafenpersonal ist darauf vorbereitet. Ohne Überstunden wird das Abarbeiten der Warenflut aber nicht gelingen.
Axel Schröder zur Wirtschaftslage des Hamburger Hafens. Funktionierende, gut ausgebaute Häfen, eine maritime Infrastruktur sowie sichere Seewege und Lieferketten, das alles sei keine Selbstverständlichkeit. Darauf wies heute Norbert Brackmann hin, der maritime Koordinator der Bundesregierung auf einer Veranstaltung des Deutschen Maritimen Zentrums in Hamburg. Deshalb müsse in diesen Bereich auch investiert werden. Denn wenn es zu Störungen komme, dann schaue die ganze Welt hin, so Brockmann. was stimmt. So war es beim Containerschiff Ever Given, das den Suezkanal blockierte. Und so ist es beim Frachter, der ohne Antrieb im Nordmeer vor Norwegen dem Wellengang ausgeliefert war. Hier scheint die Gefahr des Kenterns oder der Umweltverschmutzung inzwischen gebannt, wie Sophie Donges berichtet.
Zwei Schlepper ziehen den Frachter behutsam in Richtung norwegisches Festland. Die Wetterbedingungen seien deutlich besser als in den vergangenen Tagen. Das habe die eilige Bergung in der Nacht möglich gemacht. Die Dunkelheit allerdings war eine Herausforderung. Hans-Petter Mortensholm von der Küstenverwaltung im norwegischen Fernsehen TV 2. Das Abschleppen geschieht sachte. Wir rechnen damit, dass das Fahrzeug im Laufe des Vormittags oder Mittags in der Ålesund-Region ankommt. Gestern war ein erster Versuch gescheitert, den 112 Meter langen Frachter zu bergen. Der Einsatz war für die Spezialkräfte bei stürmischer See zu gefährlich. Zu diesem Zeitpunkt war sich die Küstenverwaltung sicher, dass von dem Schiff keine Gefahr ausgehe und man auch einen Tag später bergen könne. Die Imslift Hendrika sei stabil, hieß es. Doch das änderte sich im Laufe des Tages. Gestern Nachmittag zeigten unsere Berechnungen, dass das Schiff in der Nacht auf Grund treiben könnte. Und da haben wir entschieden, die Bergungsarbeiten zu beschleunigen und die Mannschaft an Bord zu bringen, damit wir den Einsatz so schnell wie möglich beginnen können. Die Sorge war groß, dass der Frachter Öl verlieren könnte. 350 Tonnen Schweröl befinden sich an Bord. Die Einsatzkräfte mussten in der Dunkelheit von einem Hubschrauber aus das Schiff betreten. Das war notwendig, um den Frachter mit zwei Schleppern zu verbinden. Zusätzlich bereitete sich die Küstenverwaltung auch auf eine mögliche Ölkatastrophe vor. In der Region befinden sich empfindliche Naturgebiete mit vielen Seevögeln. Für sie wäre ein Ölteppich besonders gefährlich gewesen. Gegen Mitternacht dann Entwarnung. Alles laufe nach Plan, das Schiff sei gesichert. Die Lage ist unter Kontrolle und die Küstenverwaltung bleibt in Bereitschaft, bis das Schiff in geschützten Fahrwassern ist und die Arbeit an Bord komplett stabil ist. Sein Kollege Einar Vig Aarseth ergänzt, dass er sehr erleichtert und glücklich sei, die Aktion nun abschließen zu können. Rein theoretisch kann immer etwas passieren, aber jetzt sieht es so aus, dass die Risikosituation gut ist. Wie es mit dem niederländischen Frachter weitergeht, ist noch unklar. Zunächst soll er in den Hafen von Ålesund einlaufen, wo schon seit Tagen für ihn ein Platz zum Anlegen freigehalten wird.
Der Frachter im Nordmeer wird geborgen, Sophie Donges berichtete. Bei den deutschen Maschinenbauern steigt die Nachfrage. Im Februar konnten reichlich Bestellungen verbucht werden, so der Dachverband heute. Viele Unternehmen dieser Branche sind familiengeführt, aber auch an der Börse sind einige große Maschinenbauer gelistet. Welche Rolle spielen sie dort, die Hersteller von wuchtigen Motoren, Baumaschinen oder Landwirtschaftsgeräten? Und wohin geht die Reise im Maschinenbau? Bianca von der Au hat sich umgehört.
Der Maschinenbau ist das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft und steckt schon seit langem im Wandel. Heidelberger Druckmaschinen ist so ein Beispiel. Was passiert, wenn ein erfolgreiches Produkt von der Technik überholt wird? Das börsennotierte Unternehmen ist zwar noch Weltmarktführer bei großen Bogen-Offset-Druckmaschinen, doch schrumpft der Markt, denn kleine digitale Drucker für zu Hause laufen den großen Maschinen den Rang ab. Ablesen lässt sich das am Aktienkurs. War ein Papier von Heideldruck vor 20 Jahren bis zu 50 Euro wert, dümpelt der Preis einer Aktie heute bei gut 1,26 Euro.
Und dazu kommt natürlich noch, ja, der technische Fortschritt hat praktisch dazu geführt, dass ich mit einer neuen Maschine so viel herstellen kann, wie vielleicht bei der vorherigen Generation mit zwei.
Sagt der Chefvolkswirt des Branchenverbands VDMA, Ralf Wiechert. In diesem Dilemma stecken viele Maschinen- und Anlagebauer. Anders als bei Autos oder Konsumgütern bestellen die Großkunden nicht jährlich neue Anlagen oder Turbinen. Für Chris Oliver Schickentanz, Anlagestratege bei der Commerzbank, mit eine Erklärung, warum Maschinenbauer in Deutschland größtenteils mittelständische Unternehmen mit langfristiger Perspektive sind und nur selten börsennotiert. An der Börse zählt oft der kurzfristige Blick auf die Kursentwicklung.
Natürlich ist eine Maschine kein Alltagsgegenstand, der morgen schon wieder verbraucht wird und ersetzt werden muss, sondern da spricht ja gerade die Qualität des deutschen Maschinenbaus dafür, dass das eben eine Investition für 20, 25, 30 oder vielleicht sogar 50 Jahre ist.
Aktuell sind Maschinen made in Germany wieder sehr gefragt, besonders im Ausland. Das belegen die jüngsten Zahlen der Auftragseingänge. Nach dem Corona-Einbruch im vergangenen Jahr füllen sich die Bücher der Maschinenbauer wieder. Im Februar legten die Bestellungen um 12% zu. Allerdings spricht VDMA-Volkswirt Wiechert von einer ambivalenten Lage. Die Krise stecke vielen Unternehmen noch in den Knochen. Zudem steht die gesamte Branche vor einem gewaltigen Umbruch.
Insbesondere in der Automobilindustrie, der ganze Antriebsstrang, da hängt Maschinenbau dran. Und das ganze Thema der Durchdringung, der Datenverarbeitung in die Prozesse, in die Produkte, künstliche Intelligenz, das stellt uns natürlich auch für große Herausforderungen.
Auch der Wandel hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Denn was wäre die deutsche Schlüsselindustrie ohne ihre Innovationskraft? Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Ingenieurskunst. Für die Umsetzung der Ideen braucht es aber viel Geld. Hier könnte aus Sicht von VDMA-Ökonom Wiechert der Kapitalmarkt eine Rolle spielen.
Es bedarf sicherlich auch vieler Ideen aus neuen Unternehmen, aus Start-ups, die eben auch erstmal finanziert werden müssen und die nicht direkt dann natürlich diese Erträge erwirtschaften, also eine Zeit lang auch durchgefüttert werden müssen, eben von der Börse.
Doch auch die alteingesessenen Unternehmen erfinden sich immer wieder neu. So hat der angeschlagene Druckmaschinenhersteller Heidelberg vor 2 Jahren Ladesäulen für E-Autos für die heimische Garage auf den Markt gebracht, sogenannte Wallboxen. Die Nachfrage boomt und Heidelberg zählt bereits zu den Marktführern in Deutschland.
Der Anlagen- und Maschinenbau Bianca von der Au hat sich mit dieser Branche beschäftigt. Und wir kommen zum heutigen Handelstag an der Börse, beobachtet für uns von Claudia Wehrle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Wehrle, es gab ja heute aus wirtschaftlicher Sicht einige wirklich gute Nachrichten vom deutschen Maschinenbau, wie bereits erwähnt, aber auch zu den Aufträgen der deutschen Industrie im Februar. Wie kamen denn diese Nachrichten bei den Anlegern an der Börse an?
Ja, das sind wirklich gute Nachrichten. Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sieht mittlerweile für die Wirtschaft in der Eurozone wieder Licht am Ende des Tunnels. Der DAX jedoch kommt heute nicht so recht vom Fleck. Er steht jetzt bei 15.189 Punkten, also unter dem Rekordhoch, aber das Niveau ist nach wie vor sehr hoch.
Wäre sonst auch ein bisschen wenig gewesen. Die Meldungen aus den USA von der US-Notenbank Fed über den US-Präsidenten Biden haben die Spuren beim Euro hinterlassen.
Der Euro ist gestiegen, kostet mittlerweile 1,1904 $. Da spielen sicherlich auch die guten Konjunkturdaten aus der Eurozone eine Rolle. Gut, und wenn die US-Notenbank Fed an ihrem bisherigen Kurs bleiben will, dann sind das durchaus auch gute Nachrichten für die Börse. Wie es um die Wirtschaft der USA, also der größten Volkswirtschaft der Welt, bestellt ist, das zieht einfach Kreise. Davon können viele exportorientierte deutsche Unternehmen profitieren. Sie sind ja mehr oder weniger unmittelbar davon betroffen.
Was tat sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist von -0,38 auf -0,37% gestiegen und die Feinunze Gold kostet 1.754,12 $.
Kommen wir zu Entwicklungen bei Einzelwerten im Aktienhandel. Auf dem chinesischen Automarkt lief es im März gut, wie aus China berichtet wurde. Eine wichtige Nachricht für viele deutsche Autobauer mit entsprechenden Reaktionen bei den Anlegern.
Für die deutschen Autobauer ist China mittlerweile ja ein ganz wichtiger Markt. Dort, so scheint es zumindest, hat man die Pandemie einigermaßen in den Griff. Es werden wieder Autos gekauft. BMW beispielsweise hat heute mit guten Absatzzahlen überrascht. Unterstützung kommt für die Autobauer möglicherweise auch aus Amerika, denn der amerikanische Präsident will mit kräftigen Rabatten die E-Mobilität in den USA ankurbeln. 15 Milliarden US-Dollar sollen zudem für den Ausbau von neuen Ladestationen für Elektrofahrzeuge verwendet werden. Viel Hoffnung also. Anleger reagieren dennoch verhalten. Autoaktien bis 1,7% im Minus.
Viel Hoffnung und Bewegung auf dem Automarkt. Der Medizinproduktehersteller Gerresheimer hat heute Geschäftszahlen vorgelegt. Wo wurden die denn aufgenommen?
Gerresheimer hat früher ja mal Bierflaschen hergestellt, ist inzwischen ein Hersteller von Spezialverpackungen geworden, auch für Verpackungen für Hustensäfte, Augentropfen, Nasenspray. Der Jahresausblick bestätigt die Auftragsbücher gut gefüllt. Im ersten Halbjahr rechnet man mit Umsatzsteigerungen. Alles Dinge, die eigentlich an der Börse gut ankommen müssten, aber die Reaktionen heute darauf verhalten. Die Aktien von Gerresheimer im MDAX 2% im Minus.
Und der Windkraftanlagenbauer Nordex hat einen Großauftrag an Land ziehen können aus der Türkei. Wie reagieren die Anleger hier?
Die Aktien von Nordex gehören zu den Gewinnern im MDAX. Sie steigen um 2,5%.
Claudia Wehrle fasste uns den heutigen Handelstag an der Börse zusammen. Mein Kollege Michael Köhler begrüßte dann gleich zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Gespräch über ein Ölgemälde, viel Geld und die Urheberschaft. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.